Herzlich willkommen im Müller-Max-Keller-Kino zu einer weiteren Episode von Jan und Uli vs. Evil. Mein Name ist Jan C. Müller und mir zugeschaltet und zum Glück heute nur zugeschaltet und ich sehe ihn über Webcam in der noch nicht mal amerikanischen, würde ich sagen. Was gut ist, denn ich habe zumindest keine Hose an, ich weiß nicht, wie es ihm geht, ist Ulrich J. Anders, meine Damen und Herren. Uli, wie geht es dir?
Ich habe auch das Auto aus der Garage gelassen, um mal in...
Jesus fucking Christ, das ist, so weit wollte ich gar nicht gehen.
Und mal in Bildern zu sprechen. Ansonsten trage ich so einen richtig schön flauschigen Pulli, in dem ich mich so reingekuschelt habe. Ne? Also du siehst hier nur zur Hälfte, das könnte auch gay heißen, anstatt Gap, was ich habe. Aber ich fühle mich auch so ein bisschen warm, kuschelig da drin. Und ich habe mich letzte Woche sehr gefreut, dass wir über Tenebrae gesprochen haben und guck seitdem eigentlich nur noch Dario Argento-Filme. Ne? Also die Frau hält mich mal wieder für verrückt. Aber das hat sie ja schon bei der Ehe gemacht. Aber ansonsten geht es mir toll, weil heute geht es ja gleich Italiano weiter, wie ich gehört habe.
Es geht Italiano weiter, aber es geht natürlich gar nicht so Italiano weiter, weil ich finde, der Film, über den wir heute sprechen, ist so unfassbar amerikanisch.
Da sind wir jetzt schon eine andere Meinung.
Nee, weil also das ist, kannst du einen Film nicht machen, aber da muss dann erst ein Italiener kommen und sagen, so, jetzt machen wir mal einen Film, der molto americano ist. Das war richtig, ne?
Molto bene.
Mein Italienisch wird immer besser. Und ich tue da gar nichts für. Das ist cool.
Nee, ich auch nicht. Ich küsse nur so. Ah, nee, das war was.
Ja, schmeckt nach Fungi, ne? Es ist ein Film von Umberto Lenzi. Ich muss bei Umberto immer an diesen Witz denken.
Ja, ich bin gekommen.
Umberto Lenzi und Harry, hoppala, bin ich voll gegen das Mikro gekommen, und Harry Kirkpatrick, der nicht erwähnt wird. Das habe ich von Wikipedia, sag ich direkt. Okay. Manchmal gucke auch ich auf Wikipedia nach, wenn ich mir nicht ganz sicher bin.
Ja, das soll mir verziehen.
Der allerdings dann erwähnt wird als Autor, aber unter dem Namen James Justice.
Das ist ja öfters so, wenn man komplett mit dem Werk, was dabei rausgekommen ist, voll leben kann, ne? Dann ändert man ja seinen Namen, damit man auch immer damit...
Das ist dann immer Alan Smythe, wenn man nichts damit zu tun haben will. Aber ja, also federführend anscheinend, zumindest regietechnisch, Umberto Lenzi, der diesen Film gedreht hat in den USA und er kam 1989 raus. Jetzt müssen wir kurz beide die Gretchenfrage stellen, als Nichtkenner unseres eigenen Podcasts. Ich bin mir relativ sicher, dass wir den erwähnt haben in unserem 80er-Special, zumindest gekratzt haben.
Ich glaube, wir haben ihn in so einem Umberto Lenzi-Aufwasch gemacht. Ich habe mir nebenbei damals bei dem Umberto Lenzi-Aufwasch richtig einen auf die Fresse geholt, weil ich behauptet habe, dass lebendig gefressen und die Kannibalen langweilige Filme sind. Da ist der Herr Gose Johann mir auch ohne Hose aufs Gesicht gestiegen und hat sich down gesetzt beim Bujo.
Ich sag mal, anderer Meinung kann man ja sein. Immerhin sind es Filme von Umberto Lenzi. Du hast das nicht nur behauptet, das wäre.
Man muss auch sagen, Umberto Lenzi, das ist das Spätwerk von Umberto Lenzi. Ne? Und ich finde jetzt schon ein bisschen gemein, dass du ihm quasi den Roland Emmerich unterstellst, also dass wieder ein Europäer kommen musste, um den amerikanischen Film aller Zeiten zu machen. Weil ich glaube nämlich, aber da komme ich gleich noch zu, dass Nightmare Beach eine Persiflage ist.
Und damit hast du gerade... Okay, damit hast du gerade natürlich den Titel genannt. Ich glaube, wir haben ihn noch gar nicht genannt.
Stimmt, ich habe gespoilert.
Wir reden von Nightmare Beach, auch bekannt unter dem Titel, und er passt fast noch besser, Welcome to Spring Break.
Es ist nämlich eigentlich Piranha 3D Motorradfahrer.
Ohne Piranhas und ohne 3D und lange davor. Denn der Film, und das ist eigentlich, muss ich sagen, finde ich das jetzt schade, dass wir den im 80er-Special gar nicht so krass beleuchtet haben, weil der ist natürlich sehr 80er. Die Rollenverteilung, die geschlechtliche Rollenverteilung ist extrem 80er. Die Jungs sind alle entweder, ja, die sind entweder Quarterback-Typen, dann gibt es so den schüchternen Good Guy, der aber trotzdem das Mädel kriegt. Ja. Die Rocker sind böse.
Ja.
Die Mädels sind halbnackt oder halt extrem badass.
Ja, und ich sag nur eins, 10 Lines. Ne? Ach, das macht man heutzutage gar nicht mehr. Ist das eigentlich eine Sparte? 10 Lines? Also, weil es gibt ja alles Mögliche, aber gibt es irgendwie, dass man anklicken kann, 10 Lines?
Ich glaube, du kannst wählen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Lines.
10 Lines, 10 Lines in a row. Egal. Aber was ich die ganze Zeit, Müller, was ich mir die ganze Zeit gefragt habe, ne? Hat eigentlich Wes Craven 1989 Shocker? Also hat Umberto Lenzi erst Shocker gesehen und dann ganz, ganz schnell Nightmare Beach gedreht? Oder hat Umberto Lenzi erst Nightmare Beach gedreht, den hat dann Wes Craven gesehen und hat dann ganz, ganz schnell Shocker gedreht? Weil die Grundgeschichte ist ja funny the same, ne?
Ja, also jein. Die Grundgeschichte ist, ja, irgendwo ist das ein bisschen, es ist halt erstmal was mit Strom und was mit dem elektrischen Stuhl am Anfang.
Ja.
Und dann geht es halt mit Strom weiter, aber Nightmare Beach ist natürlich die ungleich realistischere.
Dass ich jemals über einen Umberto Lenzi-Film sagen, dass er der realistischere Film von den beiden ist.
Ja, denn Nightmare Beach fehlt ja eigentlich hinten raus komplett die übersinnliche Komponente. Es ist ja eigentlich ein von Tiefen in der Realität verhaftetem, von tiefem Realismus geprägtes Werk.
Absolut.
Das könnte genau so passiert sein. Vor ungefähr 300 Jahren ist in einem sizilianischen Fischerdorf etwas Ähnliches passiert.
Die Geschichte musste aber erst 250 Jahre durch dieselbe Dorfkneipe gehen, um ungefähr dahin zu kommen.
Ja. Also die Geschichte ist, am Anfang des Films wird ein böser Rocker exekutiert auf dem elektrischen Stuhl. Diablo.
Ist ein Name so.
Ja, Diablo, der Anführer der Rockerbande. Ich finde das übrigens, ich verstehe das nie, dass so Motorrad-Heinis immer Rocker genannt werden.
Besonders wenn sie nur Enduros fahren, wie in diesem Film. Aber
ja, nee, aber es ist Rock. Rock ist unser Wort. Sucht euch ein eigenes Wort. Ihr seid keine Rocker, ihr seid einfach Verbrecher auf zwei Rädern.
So. Ne? Wir tun nur so.
Jedenfalls, ja, der wird halt der Anführer der Rocker, der Demons. Deren Logo mich total an das Logo von dem Film Demons erinnert, aber ich nehme an, das ist nur Zufall. Der kommt am Anfang des Films auf den Stuhl. Und mit Stuhl meine ich elektrischen Stuhl.
Und sonst käme er ja auch in den Stuhl.
So. Er sitzt tief in der Scheiße. Das ist auf jeden Fall, denn er kommt auf den Stuhl. Und also angeklagt verschiedenster Morde, unter anderem der Schwester des weiblichen Hauptcharakters, nämlich Gail. Und Gail ist auch bei der Hinrichtung anwesend. Mhm. Er beteuert allerdings immer wieder seine Unschuld und sagt, er war das nicht und schreit unter anderem einen der Polizisten an und sagt immer, you framed me. Und der betreffende Polizist trägt den Namen Striker, dargestellt von niemand Geringerem. Und ich könnte ausrasten, denn letzte Woche war er auch schon in dem Film dabei, den wir besprochen haben. John fucking Saxon schon wieder.
Ja, und in dieser Rolle mal wieder ein Polizist. Überraschung, Überraschung. Ne? Spielt ja echt selten. Er ist ein ganz böser Polizist. Also ich finde, er ist ja eigentlich, tritt er als auch bei der Hinrichtung als der Verteidiger von Law and Order auf, ist aber, glaube ich, der korrupteste, mieseste Motherfucker im Laufe des Films, der einfach Dinge so dreht, wie er sie haben will, um einfach das zu machen, was er möchte. Also eigentlich ist er ein mean Motherfucker. Und das ist bei John Saxons untypisch, außer bei Enter the Dragon. Da war ein mean Motherfucker. Auch vielleicht bei Dusk Till Dawn. Aber das war's.
Ja, und er macht sich im Grunde genommen im Laufe der Geschichte auch zu einem der Hauptverdächtigen. Denn es geschehen weiter Morde, die komplett in das Schema passen von Diablo. Mhm. In das angebliche Schema des angeblichen Täters Diablo. Opfer, die immer auf bestialische Weise mit Stromschlägen exekutiert werden.
Schocker!
Schocker! Und der Killer hat ein fancy Bike.
Entschuldigung, das Bike ist großartig.
Also es, eigentlich, wenn man es sieht, sieht es ein bisschen aus wie so eine Rentner-Goldwing, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin auch fast sicher, es hat einen Rückwärtsgang.
Es hat keine drei Räder, es kann keinen Rückwärtsgang haben.
Ja, der Goldwing hat einen Rückwärtsgang.
Echt?
Ja, die Goldwing ist das einzige Motorrad, hat einen Rückwärtsgang.
Für jemanden, der keinen Führerschein hat, weißt du viel über Goldwings.
Ich bin schon sehr alt.
Ah ja, deswegen. Ich weiß, stimmt. Ich bin ein junger Typ. Ich fahre Dalems.
Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist der Killer? Wer ist der Killer? Ich bin der Meinung, und das, ich werde jetzt nicht sagen, wer der Killer ist. Ich werde im ganzen Podcast versuchen, nicht zu spoilern. Aber ich war mir sehr früh seinerzeit schon sicher, wer der Killer ist. Ja. Und ich sollte auch Recht behalten, weil ich auch der Meinung bin, und das mag ein Zufall sein, weil der Killer hat, trägt natürlich immer einen Motorradhelm, bis er denn enttarnt wird. Aber ich hatte den Eindruck, man kann ihn zwei, dreimal durchsehen, durch das Visier. Es kann aber auch sein, dass einfach der Stuntman, der den Killer dargespielt hat, oder die Stuntwoman,
Vorsicht. Damals.
Dem Darsteller des eigentlichen Killers sehr ähnlich sah.
Ich glaube, dass er ihm einfach sehr ähnlich sieht. Also heutzutage, wenn man Filme aus der Zeit ja ganz gerne sieht, da wurde ja immer, also die Special Effects, also die Unfälle und sowas wurden ja nie mit CGIs gemacht, gab es nämlich gar nicht. Und da wurde halt immer nur jemand, der relativ ähnlich wie Thomas Magnum aussah, in den Wagen gesetzt und dann fuhr der einfach knüppeltrocken über die Klippe und man hat ihn gesehen. Also ich glaube, damals hat man einfach Leute genommen, die so weitläufig ähnlich sahen und man hat es nicht gemerkt, weil man es einfach gewohnt war, dass auf einmal... Ja, aber
in dem Fall ist es einfach gar nicht beabsichtigt, weil man den gar nicht sehen sollte.
Der Umberto Lenzi, der weiß doch, was er tut. Nein, er weiß er nicht. Gut, es war ein Fehler. Nein, aber kommen wir mal auf den Style von dem Film. Ne, es ist 1989. Umberto Lenzi hat in dem Jahr 5 Filme hingelegt. 5. Er hat 5 Filme gedreht. Return of the Hitcher, Paura nel Buio, was eigentlich nur Angst im Dunkeln heißt im Originaltitel. Dann natürlich deine Lieblingsserie Ghost House, wurde mit dem Teil 3 das Haus der verlorenen Seelen weitergeführt. Und dann hat er auch noch gleich...
Return of the Hitcher ist auch richtig scheiße.
Der ist richtig scheiße. Und dann hat er auch gleich Ghost House 4, das Haus der Hexen, hinterher geprügelt. Dann hat er noch Gates of Hell gemacht, Le Porte dell'Inferno. Und dann hat er Nightmare Beach gemacht. Überleg mal, der Mann hat 5 Filme in diesem Jahr gedreht. Danach hat er nicht mehr so viel gemacht. Da kam nur noch so ein bisschen Detective Malone. Nochmal kommt Black Zombies, Dämonen 3. Dämonen 3 kam 1990, obwohl Dämonen 3 schon mal irgendwie nochmal 82 war oder so. Ne? Aber das ist quasi die letzte Ausfahrt von Herrn Lenzi, was so den Horrorfilm angeht. Da ist noch so ein bisschen was, aber das ist so fast sein Abschied, ne? Das ist so.
Aber ganz ehrlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde, dass Nightmare Beach von allen genannten Filmen, die er in diesem Jahr gemacht hat, und auch verglichen mit vielen anderen Filmen, die er gemacht hat, auf jeden Fall weiter oben mitspielt. Ich finde, Nightmare Beach ist ein schöner Slasher. Ist ein schöner 80er-Jahres-Slasher. Also sag ich ja nochmal, ich finde es schade, dass wir den nicht so haben zu Ehren kommen lassen in unserem 80-Special, denn das hätte er eigentlich verdient. Jetzt nochmal rückblickend. Da ist so viel 80er drin.
Ich habe letztens beim Sortieren gesehen, was wir alles übersehen haben. Also, aber das ist ja auch diese Masse und das sind ja auch diese Dinge, die man so verdrängt, bis man sie auf einmal wieder in der Hand hat. Aber verdrängen gar nicht im negativen Sinn, weil wir haben auch in den 80ern und 90ern, also ich zumindest, ich habe auch so viel geguckt. Also man hat ja teilweise 5 Filme am Wochenende geguckt. Also ich habe so viel, ich weiß.
Willst du damit andeuten, dass wir irgendwann vielleicht mal eine Folge machen über die 80er-Jahre-Filme, die wir nicht genug beleuchtet haben?
Eine Folge? Da machen wir ein Jahr draus. Nee, da können wir ganz viel draus machen. Nein, aber wir haben viel verpasst. Ne? Und wir haben auch über Herrn Lenzi sträflich wenig gesprochen in den Dingen. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal. Vielleicht kommt das
ja
irgendwann.
Ja, da müssen wir also nicht nur heute, auch an anderer Stelle mal für ihn eine Lenzi brechen.
Oh, du Scheiße. Nee, vielleicht doch nicht. Nein, aber was ich an dem Film mag, also was du alles schon aufgezählt hast, und es ist, obwohl es Ende der 80er ist, eigentlich ein Mitte 80er Jahre Film. Und allein die Dialoge in dem Film, alter Schwede, wer die geschrieben hat, ne, der war entweder voll drauf, ne, oder, und jetzt kommt meine Theorie, weil die halt nämlich die ganzen Schauspieler so Monocharaktere sind und so typische Stereotypen darstellen und überhaupt keine Tiefe haben, weil sie sind entweder nur Badass, nur der Idiot, nur sexy, nur klug. Also die sind nie so Mischcharaktere. Ich glaube, dass Umberto Lenzi damit fast eine Kritik auf die Oberflächlichkeit der amerikanischen Gesellschaft im Laufe der 80er Jahre abliefert. Und das Absicht ist, weil damals, als die ganzen Jungs damals in Italien angefangen haben, die haben ja ganz gerne mal Sozialkritik gemacht. Okay, der Name verrät es jetzt nicht von ihm, aber der Film Das Schlitzohr und der Bulle, was sein Polistretto ist, ist eine großartige Sozialkritik. Spasmo, da sind Sozialkritik mit drin. Und ich glaube, dass in Nightmare Beach, also okay, in R stärker als Feuer und Eisen, ist keine Sozialkritik mit drin. Es sei denn, es geht jetzt hier um den Neandertaler oder so. Ne? Nein, aber ich glaube, dass Herr Lenzi sich auch ein ganz, 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 ganz klein bisschen über die Amerikaner lustig macht, für die er da gerade in den Film will. Also so wie Italiener so sind. So, haha, ich solle dir machen dein Essen. Ich mache deine Essen, wie machen meine Mutter. Ne, so, und ich glaube, so ist er an den Film rangegangen.
Oh, da unterstellst du ihm. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es genau andersrum ist.
Du meinst, dass er sich dazu, was? Er wollte.
Voll Emmerich gegangen ist.
Oh nein.
Oh, diese tolle Amerikaner. Ich mache den amerikanischen Film von alle Amerikaner.
Nein, aber dann hätte Simonetti nicht für den Soundtrack mitgebracht.
Entschuldigung, der ganze Score ist, also Simonetti, ich knie nieder vor Simonetti.
Ja. Ne?
Claudio Simonetti, wenn der wüsste, was sein Sohn für beschissene Sendungen in der ARD mittlerweile macht.
für Reden im Europaparlament hält.
Geiler Score, aber ein totaler Ami-Score. Totaler Ami-Score.
Ja, aber ist es...
Ja, Rock-Scheiße, Mann. Also, wirklich cool.
Ja.
Aber so amerikanisch. Es tut mir leid, der ganze Film ist super amerikanisch. Und du hast recht, er ist Mitte 80er.
Ja.
Du hast auch gerade von den Stereotypen gesprochen. Da ist ja auch dieser Typ dabei, der immer tut, als wäre er tot. Da gibt es ja. So den Trickster, der immer seinen eigenen Tod faked, bis er dann wirklich tot ist, ne? Bis es dann so The Boy Who Cried Wolf ist. Mhm. Aber da ist halt, es sind so viele Klischees drin, aber die werden eigentlich gar nicht so kritisch eingewoben, sondern die werden schon sehr abgefeiert. Ich glaube, der fand das schon geil. Ich glaube, der wollte einfach wirklich so einen typischen amerikanischen Film machen. Und ich glaube auch, dass man sich Filme wie Nightmare Beach heute anguckt, weil man sich diese Art von Kino so ein bisschen zurückwünscht. Und dieses Feeling, was dabei ist. Weil da ist auch viel, also da ist 80er drin, ich finde auch ein bisschen 70er drin wieder. Weil ich finde, da ist auch ein bisschen weißer Hai drin. Der Film spielt... Es ist Spring Break.
Ja.
Ne? Und es ist ein Killer da und es ist die ganze Zeit so, was machen wir jetzt? Jetzt killt er hier an Spring Break rum und dann der Bürgermeister und so. Und es ist so dieser, ein bisschen so ein Jaws-Vibe, der da so mit drin hängt. So,
ja, das stimmt.
Ne? Und das ist so, es ist ein Feel-Good-Film mit Kills. Genau wie der Weiße Hai. du siehst Leuten beim Feiern zu und beim Trinken und sie gehen drauf.
Ja, und es gibt ein Mrs. Wet T-Shirt, egal.
Es gibt mehrere Mrs. Wet T-Shirts Contests und das fand ich den ganzen Film sehr irritierend, weil ich immer gedacht habe, so, was machen die, warum haben die Mädels das alle gemacht, bis ich dann feststelle, es gibt so eine Stelle, wo Jungs das auch machen.
Ja.
Wo es dann so eine Art Mister-Wahl, die wird aber nur so ganz kurz angekratzt, aber die ist halt auch direkt so.
Mhm.
Also da ist auch einfach, muss man sagen, objektiv, Frauen sind halt einfach wirklich schöner. Es ist...
Und was ich halt bei dem Film halt mag, und das ist halt, was ich an dem letzten Horrorfilm, so, also nicht der letzte Horrorfilm, der je gedreht wurde, sondern im Film The Last Horror Movie, wo Joe Spinell einfach in Cannes über die Straßen rennt, wo das Cannes-Festival ist und dreht. Und ich glaube, einfach diese Art zu drehen, einfach auf einen echten Spring Break zu gehen und da einfach zu drehen. Also der ist ja einfach auf dem Spring Break aufgetaucht, hat eine Kamera dabei gehabt. Ich glaube, dass diese Misfit T-Shirt Contest und alles, was da passiert, so, dass das eigentlich gerade in dem Moment passiert ist und die dachten, das wäre jetzt irgendein Typ, der mit einer Kamera da rumsteht, der das irgendwie für privat, nee, das war dann im Kino. Das ist dann später passiert. Also dieses Guerilla-Kino ist schon krass.
Wobei ich, und das hatte ich bei dem Film wirklich oft das Gefühl, da kam so ein bisschen der ehemalige Regieassistent in mir hat sich da wieder gemeldet. Ich finde, dass du ganz oft genau siehst, dass Statisten in einem ganz bestimmten Moment losgeschickt wurden. Gerade bei so Strengs, Hauptdarsteller geht über die Straße, jetzt bitte den Skater. Jetzt die zwei Typen, die auf ihren BMX-Rädern rumhopsen. So, ne, das ist halt so, du merkst halt ganz genau diese Rhythmik, die da so drin liegt in den Sequenzen. Aber das ist halt alles Kram, den ich wirklich sehr genieße. Also, ja. Der Film macht mir sehr viel Spaß.
Und jetzt komme ich wieder und ich glaube, es ist auch ein bisschen Giallo mit drin.
Das ist im Grunde genommen, finde ich, ein Giallo ohne Messer.
Weil, das haben wir noch gar nicht gesagt. Doch, wir haben gesagt, dass sie mit Strom gegrillt werden. Ja. Aber der Strom wird größtenteils von dem Motorrad generiert.
Das stimmt. Man muss auch ehrlich mal sagen, also ne, Barbecue-Puristen wie wir würden ja normalerweise sagen, mit Strom kann man gar nicht grillen. Aber in dem Film funktioniert das.
Außer damals in dem Film Der Exterminator, da sieht man den Exterminator, wie er normal ist, also wenn er nicht gerade rausgeht und Leute tot macht. Und dann macht er sich ein Würstchen, in dem man ein Stromkabel hat, wo er eine Krokodilklemme vorne in das Würstchen, eine Krokodilklemme hinten in das Würstchen, dann den Stecker reinsteckt und dann die Wurst macht. Fun Fact, haben wir probiert. Geht. Also man darf die Wurst nicht anfassen, du bist tot. Ne? Also du musst den Stecker rausziehen wie vor. So kann man doch grillen, ist vielleicht das falsche Wort. Kochen kann man so.
Ja. Ja gut, wir sollten einfach auch nicht mehr grillen sagen. Also der kocht seine Opfer.
Ja.
Strom.
Mhm.
Ne? Also das Motorrad ist praktisch ein Herd.
Ist Induktionsherd.
Es hat diese zwei geilen Knöpfe. Ich habe mich auch immer gefragt, warum es zwei sind, warum der nicht nur einen drücken muss. Du musst halt zwei Knöpfe drücken für das Kernfeature seines Bikes, nämlich dass die Leute, die auf dem hinteren Sitz sitzen, gegrillt.
Ich glaube, das ist tatsächlich, dass du zwei Knöpfe drücken musst, damit du nicht versehentlich, wenn jetzt deine Mutter zu dir sagt, komm, wir fahren mal eben kurz zum Aldi rüber und holen eine Milch und du drückst den falschen Knopf und denkst, ah, komm, lass mir das mit der Milch. Ich glaube, das ist so wie bei James Bond, da musste man auch in dem Auto musste man auch immer vorher so eine Klappe hochklappen, bevor man den Schleudersitz anmachen. Und ich glaube, das ist diese Klappe zum Schleudersitz. Oder wie bei Wargames, ne, bevor die Atombomben kommen, der eine Knopf drückt, den anderen Knopf drückt. Ich glaube, deswegen hat man zwei Knöpfe. Kommen wir zu den Rockern. Alter Schwede. Also ich finde ja, die Rocker am Anfang machen die echt so auf dicke, dicke, harte Hose, ne? Und dann irgendwann tun die einem auch so richtig leid, weil das so richtige Vorstadtpenner sind, die eigentlich irgendwie nicht so richtig was auf die Kette kriegen.
Ja, das ist halt vor allem, sind die halt, du merkst denen halt an, die sind nur so in der Gruppe stark.
Absolut, absolut.
Das ist auch so ein typisches 80er-Ding. Rocker sind immer ganz besonders gefährlich, wenn die eine Kette in der Hand halten und dann so mit zwei Händen so spannen und dann so posieren.
Ja.
Oder man denkt, Junge, das ist eine Kette. Ja,
was hast du denn mit einer Kette?
Hast du nichts Besseres als eine Scheißkette?
Und dann wird die immer so gedreht, dann wird die so angedreht, ne? So langsam. Und dann wird die immer schneller gedreht. Und dann denkt der andere, okay, der schlägt jetzt zu, weil er schneller dreht. Dann kannst du schon mal ganz entspannt einen Meter zurückgehen und dann ist die ganze Attacke im Arsch. Aber wissen die nicht, machen die Rocker. Und ich finde halt, John Saxon im Umgang mit den Rockern, alter Verwalter. Was der denen auch teilweise dialogtechnisch an den Kopf dübelt.
Es ist so lustig. Ich finde, dass John Saxon im Umgang mit den Rockern, das hat mich total erinnert an, ganz kurz, an Lost Boys.
Ja.
Und zwar die Art und Weise, wie er mit denen umgeht, ist ein bisschen so wie Max in Lost Boys, der als vermeintlicher Spießer den Rockern gegenübertritt und dann kuschen die so ein bisschen. Genau. Obwohl die so aufmerksam sind, aber ja, merkst, der hat trotzdem. Und da habe ich halt am Anfang gedacht, da steckt mehr hinter. Ich habe irgendwie gedacht, so, okay, der hat eine Connection zu denen.
Ja, ich dachte auch, dass der irgendwie Geld bei denen abgreift. Also, dass die irgendwie die krummen Geschäfte machen und er so seine 10% kriegt oder seine 20% oder die nur 10% oder so.
Ne, du hast so ein bisschen das Gefühl, er hat was zu kamellen bei denen. Aber das wird leider gar nicht vertieft. Also, er ist gar nicht, er ist da gar nicht so tief drin. Aber, ja, ich finde das Krasse ist, also der Film möchte eigentlich die ganze Zeit, dass du John Saxon als den Hauptverdächtigen siehst.
Wie bei Tenebre, womit wir wieder bei letzter Woche sind.
Auch als seine, ist das eigentlich ein Trailer, in dem der wohnt?
Es ist ein Trailer, in dem er wohnt.
Das ist ein Mobile Home, ne? Ja. Als
durchsucht wird und der unvermeidliche deutsche Schäferhund da rauskommt, der auch wieder...
Oh, diese Szene sowieso.
Und dann so 10 Sekunden Pfefferspray in die Fresse kriegt.
Also diese Szene in dem Trailer, Entschuldigung, da ist Lenzi 300% Jallo. Das ist so absurd, wie die einfach nicht aus diesem Ding rauskommen, was 4 Kanten hat, 12 Meter lang ist und nur einer auf einer Seite stehen kann.
Ja. Und also aber trotzdem soll man da halt definitiv, ich habe so ein bisschen Dewey-Vibes bekommen, als man den von innen gesehen hat. Da sind wir noch am Rande. Aber dass man da so komplett denkt, okay, John Saxon ist das auf jeden Fall. Der muss das sein, was der da für eine perverse Scheiße in seinen Schubladen hat und so. Ja. Und dann hat er diesen Hund und der Hund ist auch noch abgerichtet und der Hund ist auch noch voll der Assi. Also der Film konzentriert sich sehr darauf und ich finde, da wird dann irgendwann deutlich so, wenn du dich so darauf konzentrierst, dann kann er nicht der Täter sein.
Nein. Und nochmal, mein Lieblingssatz war, er stank, als ob man Scheiße verbrennt. Über eine Hinrichtung. Sensibilitätsmodul auf 12. Aber das macht den Film halt, ich finde, das macht ihn halt so geil, weil alles so mega übertrieben ist. Die unschuldige Schönheit ist wirklich unschuldig wie Sau. Das scharfe Luder ist einfach scharf wie Sau. Der knüppelharte Bülle ist knüppelhart. Die asozialen Rocker sind asozial und wohnen auch asozial. Also das lässt überhaupt keinen Spielraum. Das ist so, weiß ich nicht, das ist fast wie ein Märchen mit Toten. Aber mit viel.
Das ist eine gute, eine bessere, eine reinere Zeit.
Pfeilbildern. Ich glaube, immer wenn ich solche Filme gucke, frage ich mich, was soll denn an der Zeit damals falsch gewesen sein? Das war doch alles tippitoppi. Aber guck mal, im Endeffekt auch in dem Film, da verbrüdern sich auf einmal das gemobbte Opfer und die Rocker verbrüdern sich gegen den Bullen, weil der noch mieser ist. Wie früher im echten Leben heutzutage musst du zum Ombudsmann und so eine Scheiße und irgendwie eine Klage einreichen. Früher hat man sich aber verbündet und hat mal um den Sack gehauen. So.
Oder zur Ombudsfrau oder D.
Innen. Ja, natürlich.
Ich finde, es ist ein interessanter Film aus mehreren Blickpunkten, mehrerlei Hinsicht haben wir es mit einem interessanten Film zu tun. Also du sagst, Lenzi wollte parodieren. Ich sag, Lenzi war Hired Gun. War er ja auch. War Hired Gun. Ist einfach so. Und hat eher eine schleimige Hommage an das amerikanische Kino der 80er Mitte. Der Film hat John Saxon, der Film hat klare Feindbilder, der Film hat klare Rollenverteilung, was nicht immer schlecht ist.
Ja, für mich hat er so ein bisschen Straßen in Flammen-Vibes, aber aus... Nee, weil in Straßen in Flammen ist auch alles so klar. Also wenn man, also Straßen in Flammen ist ja diese Rockoper von Walter Hill, ne, wo es darum geht, der harte Junge kommt zurück in die Stadt und der scharfe Luder ist die Sängerin geworden und die wird aber von dem Rocker von nebenan entführt und da ist auch alles, und dann bildet der mit Rick Moranis, der ist der schleimige Produzent, und dann bekommt er diese Mechanikerin dabei, die so ein Boy-Junge ist. Ne? Die sind alle so gerade Charaktere, so die auch überhaupt kein Spannungsfeld haben und man fühlt sich total wohl aufgehoben, weil du weißt immer genau, wenn der ins Bild kommt, passiert das. Und das ist bei Nightmare Beach genauso. Du weißt genau an der Konstellation, wie die Leute da stehen, da gibt es keine Überraschung. Das ist einfach so, das muss jetzt passieren.
Wie gesagt, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Es ist so schade, dass wir denen in dem 80-Special gar nicht zu den Ehren haben kommen lassen, die ihm eigentlich gebühren. Wenn man 80er-Jahre-Kino haben will, look no further.
Und wir können auch hier wieder die Frage stellen, der Film war 25 Jahre lang beschlagnahmt. Der ist 1990 in einer übelst geschlittenen Fassung rausgekommen und dann ist der noch beschlagnahmt worden und ist erst 2015 wieder freigesprochen worden. Also so mehr oder weniger.
Und so krass ist er nicht. Aber die Sache ist die, man kann ihn jetzt streamen auf Amazon Prime. Ich bin mir allerdings nicht sicher, dass der da uncut ist, weil...
Ist er.
ist er, weil die Längen auf Amazon Prime hat mich irritiert. Das ist irgendwie 1,27 und eigentlich ist er ja so 1,2916.
Ja, aber da ist jetzt wieder die Frage, ob da nicht wieder irgendwie NTSC-Dinger runtergerechnet wurden oder sonst irgendwas. Deswegen, ich gucke auf Längenangaben nicht mehr. Also ich habe ihn, glaube ich, irgendwann mal da geguckt und ich glaube, da...
That's what she said.
That's what she said. Das sind doch keine 18 Zentimeter. Nein, das sind 36, du.
Doof. Das ist jetzt ganz komisch. Also in den USA ist ja viel länger.
Das liegt aber nur an der Erdkrümmung. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen.
Es tut mir leid. Ich glaube, wir haben den absoluten Tiefpunkt erreicht und ich glaube, wir sollten auch an der Stelle wirklich, wirklich enden. Also für diese Folge. Liebe Hörende, seht euch den Film an. Also, der macht Spaß.
Und ab nächster Woche geht es los. Das geht der April. Dann sind wir im April. Und dann
kommt ja, da haben wir viel zu tun. Ich möchte weiter diese Deep Dives machen. Ich fand das schön. Wir haben letzte Woche damit angefangen, dass wir uns wieder so einzelne Klassiker vornehmen und die mal so ein bisschen, den ein bisschen auf den Zahn fühlen, um das mal ganz journalistisch auszudrücken.
Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann sogar, Possession zu machen.
Oh Jesus. Ja, das wird eine interessante Folge. Possession ist, ich möchte auch gerne drüber sprechen. Ja. Aber das nur ein bisschen.
Aber ich möchte erst mit meinem Psychiater drüber sprechen, bevor ich mit euch drüber spreche.
Possession ist für mich ein bisschen so, als wenn wir über Helge Schneider Texas sprechen. Das ist so, da muss ich wirklich drauf vorbereiten.
Ich glaube, ich habe beim Texas auch mehr verstanden.
Possession und dann Praxis Dr. Hasenbein.
Um dann festzustellen, wie letztens, es gibt ja so Gitarristen, die im Internet so Scheiße bauen und irgendwie, jemand hat festgestellt, dass von Slayer, House of Heaven, dieselbe Tonfolge ist wie von Inspector Gadget. Also nur punktuiert gespielt, aber eigentlich ist Inspector Gadget House of Heaven.
Ich hatte das mit Ghost und zwar Hear our Satan prayer.
Ja.
Asterix ist da. Ja, er ist da.
Scheiße.
Es ist exakt das Gleiche. Es tut mir so leid, aber du wirst es nie wieder anders hören. Ja,
wow. Der hat sich halt bei mir zum Glück mit seinen neuen Single mit der Def Leppard-Sache selber zerstört. Das kannst du das ja gar nicht mehr machen.
Fürchterlich.
So, aber weißt du was? Wir müssen jetzt viel schlafen und viel Proteindrinks trinken, weil der April, der wird lang und blutig. Ne? So, dürfen wir nicht zu verlieren. Und dann bis dahin sagen wir
gute Nacht da draußen.
Schlaft schlecht.